Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Breitband. Ich bin Jenny Gensmer. Wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, aktuelle Tech- und Digitalisierungsthemen etwas genauer zu beleuchten und zu hinterfragen. Was ist Hype? Was müssen wir ernster nehmen? Warum ist das hier für mich wichtig? Bei mir im Studio sind heute Dennis Kogel und Hagen Terschüren, beide aus der Breitband-Redaktion. Hallo, ihr beiden.
Hi.
Dennis, du hast dir diese Woche das Wochenthema genauer angesehen, nämlich das Attentat auf Donald Trump. Und du hast dir dabei die Social-Media-Perspektive genauer angeschaut. Und wir sprechen auch gleich ausführlicher darüber. Aber würdest du sagen, du hast bei deiner Recherche was Neues über Social-Media gelernt?
Ja, weil ich dachte zuerst, das würde ich gar nicht, weil sich das alles so vertraut angefühlt hat. Aber dann hat mich doch einiges überrascht daran.
Okay, diesen Cliffhanger nehmen wir mit und klären ihn nachher auf. Hagen, du wirst uns später erklären, warum die deutsche Marine ein Floppy-Disk-Problem hat.
Ja.
Klingt nischig, aber klingt nur so, oder?
Genau, es hat mir nämlich größere Denkanstöße zum Thema Modernisierung und muss das überhaupt sein gegeben.
Okay, klären wir nachher, ob das sein muss. Außerdem, die JournalistInnen von Netzpolitik.org haben gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk Anfang der Woche eine Recherche veröffentlicht, in der sie zeigen, wie Datenhändler unkontrolliert mit NutzerInnendaten handeln und was für genaue Userprofile aus diesen Daten generiert werden können. Ja, und wer sich jetzt fragt, wie geht das denn? Wir haben doch Datenschutz. Genau, für die Frage interessieren wir uns auch und holen uns dafür Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org in den Podcast. Ziemlich genau eine Woche ist das Attentat auf Donald Trump jetzt her, bei dem der ehemalige Präsident am Ohr verletzt wurde. Ein Zuschauer und der Attentäter selbst wurden dabei getötet, zwei weitere schwer verletzt. Seitdem werden immer mehr Details bekannt, die ein klareres Bild des Geschehens liefern. Auch der Wahlkampf in den USA hat eine völlig neue Dynamik bekommen dadurch. Wir zeichnen diese Breitbandausgabe am Freitagnachmittag auf. Und Dennis, wir haben hier in der Redaktion ja darüber diskutiert, ob wir dieses Thema bei Breitband eine Woche nach dem Attentat überhaupt besprechen sollten, auch weil alle Medien draufschauen und weil wir uns eben gefragt haben, wie relevant ist das Thema eigentlich jetzt für die Digitalisierung der Gesellschaft, dieses große Thema? Und man merkt jetzt, wir haben uns für das Thema entschieden und du warst ja einer der Befürworter des Themas. Warum denn?
Ja, also ich erinnere mich da noch an den Samstag, wo diese Eilmeldung über das Attentat reinkam. Das war so 1 Uhr nachts und ich war da noch wach und ich habe mich dann in dem Moment wirklich so gefragt, aha, okay, wo gehe ich denn jetzt eigentlich im Internet hin, um mich aktuell und verlässlich über dieses Ereignis zu informieren? Und dann wirklich so zum ersten Mal das Gefühl, ich weiß gar nicht wohin, also auf welche Social Media Plattform ich da dahin soll und wusste nicht, was man machen soll, außer eben dann so die Ticker von Nachrichtenorganisationen zu verfolgen. Und ich kann sagen schon mal, ich bin froh, dass ich nicht diesem Impuls befolgt bin und auf Social Media gegangen bin, sondern mir einfach kurz angeschaut habe, was sagen Medien dazu und dann bin ich ins Bett gegangen.
Aber hast schon geahnt, dass da ein größeres Thema hintersteckt?
Ja, doch, definitiv. Und das hat mich dann auch wirklich sehr beschäftigt diese Woche.
Wie ging es dir damit, Hagen?
Ich habe das relativ schnell ausgemacht. Mir war das Thema am Sonntag schon zu viel. Und ich habe dann wirklich 2 Tage lang TikTok zum Beispiel gar nicht mehr benutzt, weil ich es nicht aus meinem Feed rausgekriegt habe.
Ja,
und dachte
ja,
so,
ja.
Ist jetzt halt passiert, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Gut.
Ja, es ist interessant, dass wir alle drei einen ähnlichen Impuls haben, das auch abends tatsächlich noch gesehen haben, ging mir auch so. Ich habe halt wirklich auf Dauerschleife immer wieder das gleiche Video gesehen und irgendwann gedacht, okay, ich kriege keine weitere Erkenntnis jetzt mehr daraus. Aber ich habe dann natürlich später gesehen, dass sich aus diesen Bildern heraus eine Menge Verschwörungserzählungen entsponnen haben, die vor allem auf der Plattform X geteilt wurden. Aber die sind ja jetzt nicht, also diese Verschwörungstheorien sind jetzt nicht der einzige Grund, warum das Thema für dich relevant ist, oder?
Nee, also ich finde X da aber auch wirklich interessant, weil da zum Beispiel zeitweise so Begriffe oder Hashtags wie staged oder false flag, also in den Trends promoted wurden von der Plattform selber, also als Diskussionspunkte, über die man so reden könnte als Nutzerin und Nutzer. Und das sind natürlich so Begriffe, die beziehen sich auf diese Verschwörungserzählung, dass dieses Attentat gar nicht echt gewesen sein soll oder dass das gestaged wurde, um, ja, ich weiß nicht, irgendwas damit zu machen. Und ich war, um ehrlich zu sein, wirklich überrascht davon, Oder, naja, ich weiß nicht. Also ich war überrascht davon, dass wir plötzlich alle wieder über X gesprochen haben dann in den Medien, dass das so eine Plattform ist, wo Dinge passieren, wo Dinge Leute reden, weil ich dachte, okay, das ist jetzt ja auch vorbei.
Das kennen wir von der Plattform.
Mhm. So, das ist doch jetzt nicht mehr eine wichtige Plattform. Und dann war ich aber schon auch wieder überrascht über das Ausmaß der Desinformation auf X. Und ich habe mich deswegen bei Miro Dittrich gemeldet, weil der eine Theorie hat, warum das so war.
Und wir hatten ein sehr großes sogenanntes Information Void. Also es gab einfach keine verlässliche Information. Das heißt, allerlei Menschen haben sich allerlei unterschiedliche Gedanken dazu gemacht, wie denn der Anschlag auf einen ehemaligen Präsidenten zu erklären sei.
Ja, BreitbandhörerInnen kennen Dietrich schon aus der Sendung. Der befasst sich beim Think Tank CEMAS mit Desinformation und Rechtsextremismus im Netz. Ja, und ich glaube, dieses Konzept dieses Information Voids, also dieser Informationsleere, das ist wirklich wichtig, um die letzte Woche auch auf Social Media zu verstehen.
Ja, vielleicht tatsächlich nochmal zu diesem Begriff Information Void. Der wird ja häufiger dann besprochen, wenn man Medien adressieren möchte, um zu sagen, dass sie zum Beispiel, wenn sie sich aus dem Lokalen zurückziehen, dass sie dann bestimmte Themen nicht mehr behandeln oder wenn sie generell manche Themen nur noch mit Sanfthandschuhen anfassen und nicht mehr behandeln, dass dann diese Informationslücke entsteht und dass dann eben andere Akteure, Akteurinnen in diese Leere hineinspringen und sie mit allen möglichen Theorien füllen. So war das jetzt hier offenbar auch der Fall.
Ja, ja.
Was war denn da so der Tenor?
Also ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen zu viel, jede einzelne Verschwörungserzählung da auf X nachzuerzählen. Aber also grob gesagt kann man das so einteilen ist, es gab erstmal diese Zweifel, ob dieses Attentat wirklich stattgefunden hat. Und das kam sowohl von Trump-Gegnern als auch von Trump-Unterstützern. Später wurde dann online nach dem Täter gefahndet und dabei wurden auch Menschen falsch beschuldigt. Und dann, so ein bisschen später, wurde dann versucht zu verstehen, wie es überhaupt zum Attentat kommen konnte. Und da gab es dann auch wirklich so die krudesten Erklärungsversuche vom Auftragsmord bis dann, dann gab es irgendwie die Beschuldigung, dass da Initiativen schuld drin sind, die mehr Frauen in den Secret Service bringen sollen. Und weil die haben sich dann schlecht angestellt angeblich so. Und was ich daran aber so verstörend fand, war, es gab zumindest auf X oder es schien zumindest auf X keine Moderation zu geben. Also keine Instanz, die dann sagt, nee, Moment, das ist jetzt too much, was hier passiert. Und wir versuchen diese Verschwörungserzählung einzudämmen.
Ja, also das Thema hat mich auch beschäftigt. Habe auch gesehen, dass sich da Tech-JournalistInnen zu geäußert haben. Zum Beispiel Casey Newton auf seinem Tech-Newsletter Plattformer. Und der schreibt darin, dass man an diesem Beispiel sehen konnte, dass das Internet im Vergleich zu den Wahlen 2020 in den USA sich verändert hat. Und zwar hat er gesagt, man könne jetzt beobachten, dass diese Idee, dass Plattformen dafür da sind, dass NutzerInnen und Nutzer sicher sind auf diesen Plattformen, dass die vorbei ist. Also, dass sie quasi sich da zunehmend zurückziehen. Und jetzt würde ich fast sagen, für X kann man das auf jeden Fall beobachten. Mhm. Aber betrifft das hauptsächlich X oder ist das ein größeres Thema?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich habe das auch Miro Dittrich gefragt und der sieht das schon auch bei anderen Plattformen.
Man spricht vom sogenannten Peak of Trust and Safety, der schon vorbei ist. Also Trust and Safety sind die Teams bei den sozialen Medien, bei den Plattformen, die eben dafür verantwortlich wären, solche Inhalte zu regulieren. Und das sehe ich schon sehr stark, dass sehr viele Bestrebungen hier nicht mehr stattfinden. Es werden keine neuen Leute eingestellt, viele Leute wurden nicht mehr weiter beschäftigt. Man hat hier tatsächlich, finde ich, viel aufgegeben.
Ja, was man dann stattdessen beobachten konnte, war, dass die NutzerInnen von X angefangen haben, sich selbst zu, also ich will sagen moderieren, aber es ist nicht so wirklich moderieren. Also sie haben angefangen, sich gegenseitig zu schaden. In den USA gibt es zum Beispiel so rechte Aktivisten, die Screenshots machen von Posts, wo sich Leute ja respektlos gegenüber Trump oder dem Attentat äußern. Die werden dann bei den Arbeitgebern angeschwärzt und das führt dann dazu, dass Leute ja ihre Jobs verlieren zum Beispiel. Und auch hier haben wir das ja gesehen in Deutschland, prominentes Beispiel, El Hotzo, Sebastian Hotz, der Comedian, der hat seinen Auftrag als Radiomoderator beim RBB verloren, nachdem sich Wolfgang Kubicki von der FDP und eine rechte Influencerin über ihn beschwert haben, nach seinen Witzen über Trump. Man kann jetzt darüber sprechen, ob die gelungen waren oder nicht, ich finde nicht unbedingt, aber egal. So, inzwischen versucht sogar Elon Musk auf X ein Statement über El Hotzo vom Bundeskanzler zu bekommen und das habe ich mir nicht ausgedacht und das finde ich einen sehr, sehr merkwürdigen Satz.
Ja, aber zeigt das nicht, dass die sozialen Medien immer mehr so eine Aufregungsmaschine sind und eigentlich nicht inhärent die Plattform, auf die man sich begibt, wenn man Informationen sucht. Und deswegen frage ich mich gerade in dieser ganzen Gemengelage, was lernen wir denn jetzt eigentlich generell Neues über Social Media? Also was hat sich jetzt da qualitativ verändert seit diesem Attentat?
Ja, ich glaube, es hat sich schon was verändert. Ich habe mich dann bei Ryan Broderick in den USA gemeldet. Der ist Journalist, schreibt über Netzkultur in seinem Newsletter Garbage Day. Und Broderick meint, wir sehen hier ganz gut, wie so dieses Ende des Moderationsgedanken bei X und auch bei anderen Plattformen ja so ungeahnte Konsequenzen hat auch.
And so this dynamic has created a really bizarre digital environment.
Ja, also die eine Hälfte der Social Media Plattformen versucht heute, politische Debatten mit unterschiedlichen Mitteln zu unterbinden und man soll halt lieber so Lifestyle-Content posten. Und andere Plattformen moderieren dann einfach gar nicht und da ist einfach alles außer Rand und Band. Und das hat dann eben Konsequenzen für die Leute, die Social Media nutzen.
I do think it has created a very tense environment for American internet users.
Und halt für gerade NutzerInnen in den USA hat man dann das Gefühl, sagt Broderick, man würde auf Social Media nie die ganze Wahrheit sehen, sondern nur Teile davon. Und dann müsste man eben ja das mit Verschwörungserzählungen füllen.
Also zumindest diesen ersten Teil, den er beschreibt, den kann ich mit meiner eigenen Social-Media-Nutzung sehr gut identifizieren. Ich merke zum Beispiel, wenn ich auf Instagram bin und mir dann so Threads empfohlen werden, ich habe mich nie für Taylor Swift interessiert und auf einmal sehe ich diesen ganzen Taylor Swift und Bridgerton-Content oder sowas. Ja. Und wenn ich dann auf X bin, da gibt es irgendwie gerade zur Zeit zumindest nur Memes von Elon Musk, wie er sich irgendwie über den Secret Service lustig macht. Also so diese beiden Seiten, die beobachte ich zumindest auch auf Social Media. Ich weiß nicht, wie geht es dir in deinem Erleben, Hagen?
Ja, ich sehe das auch so, aber ich finde, das stelle ich mir auch fast generell die Frage, ob das nicht immer schon Fehler gewesen ist, dass wir uns auch vor Jahren schon auf Social Media verlassen haben, statt auf Leute, die das professionell einordnen können und da wirklich Expertise haben. Also für mich ist das eigentlich nur eine Bestärkung der Entwicklung, die es eh schon immer gab. Das ist jetzt schlimmer geworden, aber ich frage mich so, war das jemals eine gute Idee, dass wir Twitter benutzt haben, um uns zu informieren?
Na, zumindest hat man da die Leute gefunden, ne? Man konnte sie sehen, ja,
die interessant. Es ging eine Weile. Also vorher bei so Großereignissen hat man auf Twitter das Gefühl, da sind zumindest Leute, die das einordnen, die Fact-Checking betreiben und jetzt halt irgendwie nicht mehr. Und die anderen Plattformen, Threads, Blue Sky, TikTok und so weiter und so fort, die eignen sich im Moment noch nicht so richtig, um das zu machen.
Das stimmt.
Ich glaube, die wollen das auch gar nicht. Ich glaube, das ist nicht etwas, was sie wollen. Und ich glaube halt auch, vielleicht muss man sich als Journalist auch wirklich verabschieden von diesem Gedanken, dass wir das benutzen, um auch zu gucken, was wirklich passiert, worüber wirklich geredet werden, weil ich glaube auch nicht, dass X die Wirklichkeit widerspiegelt, worüber sich Leute interessieren. Und ich habe darüber noch mit Professor Dr. Jeanette Hofmann vom WZB gesprochen und dieser Punkt mit der Wirklichkeit, der war ja auch ganz wichtig.
Und in solchen Momenten, die ja faktisch Weltöffentlichkeiten erzeugen, wie auf den Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl wird ein Attentat verübt, sind wir jetzt individuell gefragt zu entscheiden, ob das simuliert ist, ob das real ist, ob das zutreffend ist oder nicht. Und mir scheint, dass das wirklich eine neue Qualität gewinnt. Das ist unsere neue Wirklichkeit, mit der wir uns umgeben. Die schafft Unsicherheit in vieler Hinsicht.
Ich mochte diesen Begriff der neuen Wirklichkeit, die wir dann irgendwie sehen und mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und ja, vielleicht findet diese neue Wirklichkeit eben auch nicht auf den Plattformen statt und wir müssen irgendwie uns damit beschäftigen. Also das habe ich irgendwie in dieser Woche gelernt, habe ich das Gefühl, ja.
Ja, und beunruhigt dich das oder wie gehst du damit um?
Ja, ich weiß nicht, also ich bin da auch bei Hagen bei dieser Idee von wegen, vielleicht ist das eine schlechte Idee gewesen, sich auf Social Media zu informieren. Also vielleicht sehen wir hier so quasi das Ende davon, so von wegen, dass man wirklich merkt, okay, nee, das ist nicht das, was man machen sollte.
Ja, vielleicht ein bisschen provokante Frage, aber ist das ein Problem? Also wenn man jetzt tatsächlich sagt, Social Media ist irgendwie dieser wie so ein Marktplatz der Ideen und da gehen Leute einfach hin, um sich auszutauschen. Da ist jetzt was passiert und guck mal da, hast du das gesehen? Und man kann quasi jetzt nochmal als Journalistin, wenn ich jetzt da drauf schaue, sehen, okay, das ist das, worüber die Menschen reden. Das ist vielleicht auch die Verschwörungserzählung oder der schlechte Witz, der hier geteilt wird. Aber was ist die Realität, was ist die Wahrheit? Das ist ja dann immer noch unser Job zu recherchieren und das passiert dann eben woanders.
Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich tricky, weil ich glaube, Ryan Broderick hat da wirklich auch einen Punkt gefunden, wo man so eine Plattform irgendwie haben möchte, wo irgendwie die Wirklichkeit diskutiert, also wo dann auch wirkliche Themen und richtige Themen diskutiert werden und das fehlt irgendwie gerade und das ist vielleicht auch nicht so gut. Also, ja, weiß nicht, wie das da weitergeht.
Diese Plattform nicht journalistische Medien?
sollten sie sein, ja.
Das wäre zumindest ein Wunsch und das ist ja auch, wünschen wir uns auch bei Breitband, dass wenn Sie Feedback haben, konstruktive Kritik, dann schreiben Sie uns dazu gern. Nach dem Mordversuch auf Donald Trump wurde noch einmal besonders deutlich, wie sich das Einsparen von Moderation auf Social Media, auf den Diskurs in den sozialen Netzwerken auswirkt. Danke euch beiden erstmal für diese erste Runde. Datenschutz wird in Deutschland großgeschrieben, so scheint es zumindest nach außen. Es gibt verschiedene Gesetze mittlerweile, vor allem auf europäischer Ebene, die ihn sicherstellen sollen, etwa die Datenschutzgrundverordnung. Einige Unternehmen empfinden die Regulierung sogar so streng, dass sie immer wieder argumentieren, sie bremse Innovationen aus. Wo die einen aber sagen, der Datenschutz ist sehr streng, da sagen die anderen, es gibt eher Regulierungslücken. Zumindest kann man den Eindruck bekommen, wenn man auf die aktuelle Recherche von Netzpolitik.org und des Bayerischen Rundfunks schaut. Die JournalistInnen haben auf relativ einfachen Weg einen Datensatz von 3,6 Milliarden Standortdaten erhalten und ausgewertet. Das sind Informationen, die von Datenhändlern im Internet verkauft werden. Und diese Recherche zeigt, wie genau das Leben von einzelnen Personen anhand dieser Daten nachverfolgt werden kann. Was diese Daten alles über uns aussagen und wie das sein kann, trotz Datenschutz, das kann uns Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org sagen. Und deshalb holen wir ihn zu uns jetzt in die Runde. Hallo Ingo.
Hi.
Wie viele Zuschriften habt ihr denn eigentlich bekommen nach eurer Recherche? Hattet ihr das Gefühl, ihr habt bei mehreren Menschen was angetippt, was ihr Smartphone alles über sie aussagt?
Ja, viele Zuschriften haben wir bekommen. Wir haben ja tatsächlich auch ein Tool bereitgestellt, mit dem Leute selber überprüfen können, ob sie in diesem Datensatz sind mit ihren Standortdaten. Und tatsächlich haben uns schon diverse angeschrieben und waren ziemlich schockiert, dass sie in diesen Daten sind.
Ich war nicht drin, ich war ein bisschen enttäuscht.
Ich war auch nicht drin, Gott sei Dank, aber
Man muss dazu sagen, es ist halt auch nur ein Ausschnitt. Ne? Es ist der Probedatensatz, den wir von einem Datenhändler bekommen haben. Andere Datenhändler hatten noch andere Dinge im Angebot. Das heißt, das ist jetzt keine Entwarnung, schreiben wir dann auch immer dazu. Aber vielleicht bist du dann im nächsten.
Ach, ja, diese Befürchtung, die hatte ich auch. Aber genau, jetzt hast du den Datensatz angesprochen. Lass uns mal genauer reinschauen, was ihr genau recherchiert habt. 3,6 Milliarden Daten. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie sah dieser Datensatz aus und wie kam der zu euch?
Ja, das ist tatsächlich eine riesengroße Datei. So groß, dass tatsächlich erstmal der Download abgebrochen und abgestürzt ist, als mein Kollege Sebastian Meineck, der den Data Broker ausfindig gemacht und von ihm diesen Datensatz erhalten hat, den runterladen wollte. Und das ist einfach eine riesige Datei. Man kann sich das vorstellen wie eine riesige Excel-Datei. Die enthält eben sehr viele Zeilen, in denen eine Mobile Advertising ID steht. Das ist ein Identifier, mit dem die Werbeindustrie Menschen zuordnen kann. Google und Apple geben dem jeden Telefon, damit die Werbeindustrie die Leute wiedererkennen kann. Und dann für jede Mobile Advertising ID gibt es dann noch Standortdaten, also GPS-Daten plus einen Zeitstempel. Und davon das eben 3,6 Milliarden Mal, sodass, wenn man diese Daten auf eine Karte packt, man erstmal gar nichts sieht, weil die Karte komplett voll ist, weil einfach Standortdaten aus dem gesamten Land zu sehen waren.
Sprechen wir auch gleich noch drüber, über diese Karten, diese Visualisierungen, die dadurch entstanden sind. Aber erstmal noch einen Schritt zurück. Wonach habt ihr diesen Datensatz befragt? Wie seid ihr damit umgegangen?
Glücklicherweise, wir haben mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem BR Data zusammengearbeitet, gibt es da eine ganz tolle Kollegin, Katharina Brunner, die wunderbare Arbeit mit Daten machen kann und die hat tatsächlich ein Tool gebaut, in dem man unterschiedliche Dinge machen konnte. Man konnte dann zum Beispiel Mobile Advertising IDs angeben und sich dann einfach die Bewegung, das Bewegungsprofil angucken lassen, aber wir konnten in diesem Tool auch nach interessanten Orten gucken. Wie sind wir es angegangen? Wir haben erstmal geguckt, okay, was finden wir denn für interessante Orte? Finden wir eigentlich auch Standortdaten von Leuten, die im Kanzleramt sind? Finden wir auch Standortdaten von Leuten, die in der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes sind und so weiter, haben sozusagen eine ganze Liste von relevanten Orten uns angeguckt und uns die besonders dann auf dieser Karte angeguckt und dann geschaut, okay, welche Mobile Advertising IDs finden wir da drin und dann gucken wir doch mal, wie so das Bewegungsprofil aussieht. Wo gehen die hin? Wer geht nach Hause? Also haben da dank dieser großartigen Vorarbeit und dank dieses großartigen Tools dann händisch drin recherchiert tatsächlich und uns Bewegungsprofile angeguckt und nach interessanten Dingen geguckt.
Was habt ihr denn aber noch rausgefunden über diese Daten? Also welche Informationen stecken da noch drin über diese Standortdaten hinaus?
über die Standortdaten hinaus steckt jetzt erstmal nichts drin, aber man kann natürlich Dinge ableiten daraus. Also wir sehen einfach ganz deutlich, wo wohnen die Leute und wo gehen die Leute zur Arbeit, welchen Weg haben die zur Arbeit. Man kann dann auch sehen, man hat ja die Uhrzeiten dazu, okay, wo gehen die vielleicht Mittagessen, wo wird das Kind zur Kita gebracht, wo gehen Leute womöglich mit dem Hund spazieren, irgendwie immer um die gleiche Zeit in einem Park, aber auch ganz sensible Dinge, ne? Also zu welchen Ärzten gehen Leute, in welche Kliniken gehen Leute, Suchtkliniken, Kinderwunschkliniken oder so, psychiatrische Einrichtungen, Bordelle, Swingerclubs, all das konnten wir sehen, welche Mobile Advertising IDs diese Orte aufsuchen. Und anhand dieser Informationen konnte man dann rausfinden, wer ist die Person dahinter. Der Datensatz enthält keine Namen, aber mit etwas Recherche, dann fährt man mal vorbei. Okay, was steht denn da für ein Name auf dem Klingelschild von der Person, die hier vom Bundesministerium immer ins Berliner Umland fährt?
Sind die Menschen identifizierbar auf einmal? Ein anderes Thema, das wir auch noch nicht angesprochen haben, ist ja die Frage von Sicherheit. Ihr sagt, der Datenhandel ist eine Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. Inwiefern?
Wir sehen in den Daten lauter Bewegungsprofile von Menschen, die in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Es ist uns gelungen, wirklich zu identifizieren und dann auch zu konfrontieren, eine hochrangige Person in einem Bundesministerium, die zu Sicherheitsfragen arbeitet, Personen, die bei Geheimdiensten arbeiten, zu identifizieren, selbst eine Person, die an einem Standort zu arbeiten scheint, wo bekannt ist, dass zumindest früher und wahrscheinlich auch heute noch die NSA zusammen mit dem BND arbeitet und die mutmaßlich US-amerikanischer Staatsbürgerschaft ist. Das heißt, wir haben lauter Personen erkannt aus sicherheitsrelevanten Bereichen und das kann für Spionage genutzt werden. Also der Verfassungsschutzpräsident spricht davon, dass wir auf einem Spionagerisiko sind, wie zuletzt im Kalten Krieg. Fast täglich, wöchentlich machen Spionagefälle Schlagzeilen und man kann diese Informationen für ganz unterschiedliche Dinge nutzen. Erpressung, Bedrohung, ne? Wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen, das kann ja schon reichen. Wir haben die Möglichkeit, dass da Leute angeworben werden, dass da Dinge aufgedeckt werden, wer trifft sich mit wem, geheime Standorte, geheime Identitäten aufgedeckt werden in diesen Daten. Und wir wissen aus anderen Ländern, dass das auch von westlichen Geheimdiensten genutzt wird, dieses Wissen. Und es ist davon auszugehen, dass sich da auch russische, chinesische Geheimdienste, andere Geheimdienste, natürlich auch die Amerikaner dafür interessieren und mit diesen Daten Spionage betreiben.
Jetzt ist ja die ganz große Frage, wie kann das eigentlich sein? Also wenn ich jetzt mal von mir ganz persönlich ausgehe, ich habe oft so in die USA geschaut und habe gesehen, es gibt dieses Data Broker Problem, aber wir haben ja die DSGVO hier in Europa und in Deutschland, da müsste ich ja irgendwie sicher sein. Und ihr zeigt jetzt aber zumindest das Tracking und das Verkaufen dieser Tracking-Daten, das ist auch hier möglich. Woran liegt das jetzt? Handeln die App-Betreiber illegal oder gibt es hier eine Regulierungslücke?
Also genau, die Daten kommen mutmaßlich, das sagen jedenfalls die Data Broker, von Apps tatsächlich, also die eine Erlaubnis zur Nutzung des Standortes haben, also die am Telefon diese Erlaubnis bekommen und die mutmaßlich irgendwann auch mal eine Einwilligung bekommen haben. Ne? Kennt man ja, wenn man irgendwie eine App installiert, man will irgendwie schnell was spielen, schnell was nachgucken oder sonst was, alles akzeptieren, weggeklickt, zack. Und darauf berufen sich diese Firmen natürlich, darauf beruft sich diese ganze Branche, es gäbe ja die Einwilligung und damit sei das datenschutzrechtlich legal. Egal. Es gibt aber eben sehr erhebliche Zweifel daran, dass das wirklich legal ist, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil die Einwilligung nach Datenschutzgrundverordnung informiert und freiwillig erfolgen muss, aber die Informiertheit ist nicht gegeben, kann nicht gegeben sein bei einem System mit tausenden Firmen, bei dem niemand weiß, wo die Daten landen und vor allen Dingen ja auch jeder die Daten dann kaufen kann beim Datenhändler oder nicht mal kaufen kann. Das ist ein Probedatensatz, den wir umsonst bekommen haben. Einerseits deshalb und andererseits, also die Einwilligungen sind aller Wahrscheinlichkeit nach, sagen auch die Datenschutzbehörden, wir haben unter anderem mit der Berliner Datenschutzbehörde und der designierten Bundesdatenschutzbeauftragten gesprochen, mutmaßlich, die müssen das natürlich im Detail prüfen, so lehnen sich da nicht zu weit aus dem Fenster, aber es ist eigentlich relativ klar, dass die Einwilligungen da ungültig sind, also insofern illegal. Plus, es gibt eben auch die Einschätzung, dass überhaupt so der Handel mit Daten strukturell DSGVO-widrig ist, weil die DSGVO schreibt eine Zweckbindung vor. Das heißt, die Daten müssen für einen bestimmten Zweck erhoben werden. Und die Datenschutzbehörden sagen, der Zweck kann eigentlich nicht sein, dass es Handel ist sozusagen. Wenn es nur noch dafür da ist, dass es eine Ware ist, dann ist auch die Zweckbindung sozusagen, die DSGVO schreibt, nicht eingehalten. Das heißt, wir haben es hier mit illegalen Daten zu tun.
Und Verstehe ich es richtig? Das heißt, das Problem ist nicht, dass ein Unternehmen diese Daten hat und dass diese Daten da liegen, dass man quasi eine Einwilligung für dieses eine Unternehmen gegeben hat, sondern dass es kooperiert mit einem großen Netzwerk von anderen Daten und man dann quasi nicht weiß, wem man alles seine Einwilligung gegeben hat. Und das ist ein unregulierter Bereich.
Genau. Also bei meiner Wetter-App stehen in der Datenschutzerklärung inzwischen über 1400 Firmen, an die Daten eventuell weitergegeben werden könnten. Man weiß natürlich nicht genau, was das passiert, was genau da passiert, wo sie genau hingehen. Genau, aber das ist sozusagen ein undurchschaubares Netzwerk von Firmen, wo die Daten durchwandern und hingereicht werden können.
Und wer muss da jetzt ran? Also wer müsste quasi, was muss eigentlich reguliert werden, um das zu verbessern?
Ja, das ist eine gute Frage. Man denkt natürlich, okay, wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung und die wird ja auch immer hoch gelobt. Aber einerseits gibt es wirklich das Problem, dass wir immer wieder sehen, dass die Einwilligung quasi, dieses Abwälzen der Verantwortung für den Datenschutz auf die Einzelnen, die sind strukturell überfordert, müssen überfordert sein. Die Firmen legen das so an, sozusagen. Niemand kann das absehen, wo die Daten hingehen, wenn man einmal auf Einwilligen klickt. Und deshalb haben wir mit der Einwilligung ein Problem. So, meiner Meinung nach müsste man deshalb sagen, das sagt auch die designierte Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemenschneider, wir müssten eigentlich definieren, gesellschaftlich, welche Verarbeitungszwecke wollen wir erlauben, wofür Krebsforschung meinetwegen, okay, da können die Daten reingehen und bestimmte Dinge dann auch einfach mal klar verbieten. Das sagt in Reaktion auf unsere Recherche auch die Präsidentin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Profilbildung, Tracking, Datenhandel zu kommerziellen Zwecken müssten eigentlich generell verboten werden. Das ist natürlich ein weiter Weg.
Und jetzt vielleicht wäre ein kürzerer Weg, zu den Nutzerinnen und Nutzern zu schauen. Wenn ich jetzt so eine Person bin, die ganz akribisch darauf schaut, immer alles Tracking auszuschalten, also bei meiner Pflanzen- und Wetter-App und weiß ich nicht, die vielleicht jetzt meinen Standort, die Wetter-App ja vielleicht schon, aber andere Apps, jetzt die Pflanzenanalyse-App, braucht vielleicht meinen Standpunkt jetzt nicht und ich schalte das da jetzt immer aus und benutze auch nicht Google Maps. Sind die Leute sicher?
Auf jeden Fall sicherer, würde ich sagen. Also man kann schon auch einiges am Telefon machen, ne? Also angucken, wem gibt man die Tracking-Erlaubnis, welche Datenschutzeinwilligungen sozusagen, wo sagt man auf Ablehnen und wo sagt man akzeptieren, wenn man die Möglichkeit hat. Und ja, Standorterfassung ausstellen am Telefon oder bestimmten Apps nicht erlauben. Aber wie du sagst, bei manchen Apps braucht man das natürlich, ne? Also die Wetter-App, die Navi-App, die wollen die Standortdaten und im Zweifelsfall geben sie sie dann weiter, wenn sie benötigt werden.
Ich habe so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, wo ich denke, naja, aber was, wenn ich das irgendwann mal aus Versehen gemacht habe, dann ist das wahrscheinlich drin und ich krieg's dann nicht mehr raus und dann ist es vielleicht auch wieder zu spät.
Dann sind die Daten zumindest einmal drin gewesen. Genau, man kann es dann immer wieder abschalten. Wir haben auch einen Artikel veröffentlicht auf netzpolitik.org, in dem wir sehr detailliert dann erklären, was Leute machen können. So, das ist sozusagen zum Selbstdatenschutz. Wir haben tatsächlich aber auch noch ein anderes Problem, ein rechtliches Problem, wo wir wirklich eine Rechtsschutzlücke haben. Und das ist das Geschäft der Datenmarktplätze. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ja dieser Data Broker, von dem wir die Daten erhalten haben, der sitzt in den USA, in Florida. Aber wir sind in Kontakt gekommen mit dem auf einer Plattform, die ihren Sitz in Berlin hat. Ein deutsches Unternehmen. Mein Kollege Sebastian Meineck hat sich da angemeldet unter Klarnamen und mit seiner netzpolitik.org-Adresse und ist da sozusagen, wir wollen das Shopping-Erlebnis bei Daten so einfach machen wie Kleidung shoppen im Internet. Und so war es dann tatsächlich auch. Er musste nicht viel machen. Die haben einen dann gleich verbunden automatisch. Er hat gesagt, was für Daten er möchte, haben ihn dann gleich verbunden mit dem Datenhändler. Und dieser Datenmarktplatz, so, der ist Daten könnte womöglich durch die DSGVO nicht reguliert werden, weil der nämlich sagt, wir sind nur eine Plattform, wir haben die Daten gar nicht, wir sind nur Makler, wir stellen Kontakte her, aber wir verarbeiten gar keine Daten. Und die DSGVO sagt, verantwortlich im Sinne der DSGVO ist, wer über die Mittel und Zwecke der Daten verfügt. Und zumindest die Berliner Datenschutzbehörde sagt, dafür müssten sie selber die Daten verarbeiten. Da die aber nur Makler sind, sind sie womöglich über die DSGVO nicht so leicht dran zu bekommen. Wir werden mal sehen, ob das so stehen bleibt, aber könnte sein, dass wir da eine echte Rechtsschutzlücke haben. Und die, das sagt jedenfalls Luisa Specht-Riemenschneider, muss gefixt werden. Der Bundestag verhandelt gerade über eine Reform des Bundesdatenschutzgesetzes. Da könnte man das zumindest mal überlegen, diese Datenmarktmakler, diese Datenmarktplätze auch zu regulieren.
Wir haben vorhin uns gegenseitig gefragt, haben wir alle schon diese Data Broker Checker, dieses Tool, was ihr zur Verfügung gestellt habt, ausprobiert? Dennis und ich haben es gemacht, Hagen. Du hast nicht geguckt, ob deine Gerätekennung getrackt wurde?
Nee, weil meine Vermutung ist, entweder ist es drin oder ist es nicht drin. Aber was habe ich davon? Also was habe ich von dieser Erkenntnis? Bis auf, dass es natürlich schlimm ist. Ich finde es nicht egal, ob es drin ist oder nicht. Aber ich hab nichts, was ich dann machen kann, um dann irgendwas zu tun.
Oh, das würde ich so nicht sagen.
Das Gefühl, was ich gerne hier nochmal so abprüfen wollte, ist, dass man sich so ein bisschen hilflos wahrscheinlich fühlt. Und deswegen würde ich dich gerne auch nochmal fragen, wie sehr glaubst du denn daran, dass diese Regulierungslücke geschlossen wird?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube, die Reaktionen jetzt auf die Recherche sind schon sehr deutlich. Also sehr viele Bundestagsabgeordnete zeigen sich absolut schockiert von Konstantin von Notz, aber auch CDU, Linke, Martina Renner, Roderich Kiesewetter sagen, okay, wir müssen daran. Die Verbraucherschutzministerin bzw. das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sagt, wir brauchen eine EU-Regulierung zum Datenhandel. Selbst ein US-Senator Ron Wyden hat sich eingeschaltet, hat gesagt, okay, das Pentagon muss sich jetzt diese Sache angucken, weil da sind ja lauter Leute auf US-Standorten, Militärstandorten in Deutschland, die getrackt werden. Das heißt, die Wellen, die das schlägt, sind auf jeden Fall hoch. Das heißt, ich habe ein bisschen Hoffnung. Was man auf jeden Fall machen kann, wenn man selber etwas tun möchte, ist sich an die Datenschutzbehörden wenden. Datenschutzbeschwerden bei den Behörden einlegen, wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Denn das ist noch so ein Problem mit der Durchsetzung des Datenschutzes gerade. Die Behörden werden vor allen Dingen dann aktiv, wenn es Beschwerden über bestimmte Firmen gibt. Aber niemand kennt diese Firmen, die agieren im Hintergrund. Das heißt, wenn man da feststellt, okay, ich bin in einem Datensatz von einer Firma, dann ist es, und man fragt, und man denkt sich, okay, da gehöre ich nicht rein, ich habe Zweifel, dass es rechtmäßig ist, dann bitte unbedingt an die Datenschutzbehörde schreiben und denen sozusagen ein bisschen Futter geben.
Okay, also die Diskussion am Laufen halten und sich an die Datenschutzbehörden wenden, zumindest wenn man seine Gerätekennung zum Beispiel bei euch im Datenbroker-Checker wiederfindet. Ingo Dachwitz von Netzpolitik, vielen Dank fürs Vorbeikommen, für deine Recherche und für deine Zeit. Dankeschön. Hagen, wir hatten eben zwei Themen, die waren, wie ich finde, nicht sehr mutmachend, zum Beispiel für unseren Job als JournalistInnen und für die Social-Media-Gesellschaft. Du hast dich aber jetzt mit einem Thema beschäftigt, von dem man sagen könnte, das ist schon eher nischig, nerdig, vielleicht auch ein Liebhaberthema, aber wäre weit gefehlt und gleich erklärst du uns auch, warum. Aber nimm uns doch erstmal mit an den Anfang deiner Recherche. Die hat ja mit einer ziemlich skurrilen Meldung begonnen, oder?
Genau. Anfang Juli kam irgendwie raus, die Fregatten der Brandenburg-Klasse der Bundeswehr, die suchen jetzt, die brauchen dafür Geräte, die Bundeswehr, die so tut, als seien sie Diskettenlaufwerke. Weil die Schiffe sind aus den 90er Jahren und die Waffensysteme, die werden mit Disketten gesteuert. Und ich wollte wissen, okay, aber warum braucht ihr denn jetzt Geräte, die so tun, als seien sie Diskettenlaufwerke? Und die Antwort ist, sie bekommen keine Laufwerke mehr. Also sie haben noch die Disketten, aber sie bekommen einfach keine neuen Laufwerke. Und statt jetzt ein komplett neues Waffensteuersystem zu entwickeln, wollen sie halt einfach irgendwie einen Computer haben, der so tut, als sei ein Diskettenlaufwerk, damit sie die alte Technik eigentlich weiter benutzen können. Clevere Lösung.
Ja, also sie wollen das emulieren quasi. Die Bundeswehr entscheidet sich dafür, ein altes System kompatibel zu machen mit einem neuen, weil sie dieses alte System am Laufen halten will. Jetzt könnte man ja sagen, das ist eine ziemlich spezielle Geschichte. Aber für dich war das ein Anlass, dir eine größere Frage zu stellen.
Genau, ich habe mich gefragt, sprechen wir eigentlich zu viel über, es muss alles neu sein, wir brauchen technische Innovation und wir sprechen nicht genug darüber, ob es einfach auch sinnvoll ist, Technologie instand zu halten. Die Sachen funktionieren noch. Warum müssen sie denn ersetzt werden durch was Neues, wenn sie noch gehen?
Ja, wenn sie noch gehen, ne? Das ist, glaube ich, hier die Frage. Und ich denke jetzt natürlich als erstes, also wenn Infrastruktur marode ist oder einfach alt ist, dann ist natürlich besser, sie zu ersetzen. Zumindest scheint es mir erstmal so. Aber stellt sich jetzt natürlich die Frage, wann genau ist das der Fall?
Ja, das muss man, glaube ich, auch immer individuell gucken. Das kann man, glaube ich, gar nicht so ganz generell sagen. Aber ich finde halt schon, dass sich diese Frage immer gestellt werden muss, weil im Sinne der Nachhaltigkeit ist ja Sachen weiter betreiben eigentlich immer besser, als was komplett Neues zu produzieren. Das kostet ja alles Rohstoffe.
Ich erinnere mich da an die Rohrpost Anfang des Jahres im Bundeskanzleramt. Da ging es irgendwie darum, dass das abgeschafft werden soll. Und dann wurde doch entschieden, nee, machen wir weiter, weil es total nützlich. Und ich dachte mir, ja klar, ist doch super cool, oder? Ja,
genau. Und alle haben irgendwie Witze darüber gemacht, haben ganz viele Witze gesehen. Oh, die schicken noch Rohrpost. Mhm. Aber erstmal, aus einem ganz Sicherheitsaspekt, das ist lokal, das ist nicht ans Internet angeschlossen. Wenn man die hacken will, daran kommt, müsste man ins Kanzleramt einbrechen, was jetzt nicht die einfachste Aufgabe ist. Also Rohrpost ist sicher, man kann mehr als nur Briefe schicken, man kann physische Dinge schicken.
Süßigkeiten.
Süßigkeiten. Angeblich mag Olaf Scholz ja gerne Lakritz und das wird darüber geschickt. Aber, und mal ganz davon ab, ich finde E-Mails schicken total langweilig, aber stell dir mal vor, du steckst das da rein und jede E-Mail würde machen. Das ist viel cooler. Also ich verstehe das Problem mit der Rohrpost.
Schwer zu emulieren, ne? Also das sind jetzt natürlich Beispiele, die Rohrpost und das Diskettenlaufwerk, die kommen so aus der Regierung, die kommen aus der Verwaltung, die kommen aus der öffentlichen Infrastruktur und man kann da natürlich gut argumentieren, warum es sinnvoll ist, da manche älteren Technologien auch am Laufenden zu halten. Ne? Neue Technologien haben lange Vorlauf, Zeiten, strenge Auflagen und Zertifizierungen, all das spielt eine Rolle und das macht natürlich Neuanschaffungen schwierig. Aber wie sieht es denn in der Privatwirtschaft aus? Also wird da in irgendeiner Form mit dem Thema alte Infrastruktur umgegangen? Hast du da was rausbekommen?
Das passiert irgendwie viel mehr, als glaube ich so in der Öffentlichkeit bekannt ist, gerade in Kleinbetrieben, Handwerksbetrieben, Industriebetrieben. Ich habe bei Tom Persky angerufen, das ist so ein 75 Jahre alter Kalifornier, der immer noch Disketten verkauft über die URL floppydisk.com. Das war ein total interessantes Gespräch. Der ist ja irgendwie aus Versehen reingerutscht und verkauft die jetzt halt immer noch und hat darum, weil halt Leute immer noch die Systeme weiter betreiben, braucht er halt immer noch Disketten.
So there are many, many industrial machines, whether they could be embroidery machines.
Und das ist wirklich, der hat mir sehr viele Beispiele gegeben, so die diese Maschinen, die T-Shirts besticken, CNC-Maschinen, wo riesige Metallblöcke mit gefräst werden, Flugnavigationssysteme, Bombensysteme für Flugzeuge. Und die Sache ist, die Technik ist auch sehr verlässlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, dass so CDs, die man in den 90ern gekauft hat, die halten nicht mehr. Also die sterben tatsächlich aus organischen Gründen und Disketten, die funktionieren einfach noch. Und gerade bei Maschinen, wo so Digitaltechnik nicht im Fokus steht, sondern wo die eigentlich Mittel zum Zweck sind, um zum Beispiel so eine riesen CNC-Mühle zu steuern, da ist es einfach sinnvoll, die weiter zu betreiben, wenn es geht.
Wie bist denn du eigentlich auf diesen Tim Persky gestoßen, frage ich mich gerade die ganze Zeit.
Google.
Schöner Fund. Also du hast gerade eine wichtige Einschränkung gemacht, ne? Also wo die Digitaltechnik nicht im Mittelpunkt steht, das sind quasi alte Infrastrukturen, keine Ahnung, er hat da von einer CNC-Fräse oder sowas gesprochen, ja, die möchte man dann möglichst noch eine Weile behalten. Nun gehört zu einem Business ja aber auch, dass man Büros hat, dass man Rechenzentren hat und das ist ja nun gerade der Anwendungsfall, wo man sagen würde, okay, hier kommt ständig ein neuer Computer rein und kann man ja auch verstehen, weil wenn es neue Systeme gibt, dann braucht man einen schnelleren Computer, damit man diese auch abspielen kann. Und die Frage ist natürlich, auf welcher Basis entscheidet man denn nun, welche Systeme tatsächlich ausgetauscht werden müssen, wann es Sinn ergibt und wann nicht?
Da spielen mehr externe Faktoren als nur das Tempo eine Rolle. Da habe ich mit Martin Schmidt drüber gesprochen, der forscht an der Uni Paderborn zur Digitalgeschichte. Und er hat mir erzählt, dass es eben nicht nur eine technische Entscheidung ist, sondern dass ganz viele Narrative da reinspielen, wann Technik erneuert wird.
Modernisierung ist nicht nur eine technische Frage. Modernisierung ist immer auch eine politisch-gesellschaftliche Frage. Also beispielsweise, wer sagt denn, dass jetzt das Neue, das Tolle benutzt werden soll? Ist es vielleicht der Manager, der damit eine bestimmte Betriebsvision, eine bestimmte Vorstellung von Umsatz, eine bestimmte Vorstellung von Betriebswirtschaft umsetzen möchte? Ist es der Technik-Nerd, der im Unternehmen aufsteigen möchte? Ist es der Endnutzer, der sagt, ich benutze das nicht, ich möchte mein Excel weiter benutzen, da weiß ich, wie das funktioniert?
Und wenn er sagt, das ist eine politisch-gesellschaftliche Frage, also da spielt halt wirklich Politik eine Rolle. Zum Beispiel Computer werden ausgetauscht, wenn sie steuerlich abgeschrieben sind nach ein paar Jahren, weil es dann Sinn macht, neue zu holen. Das ist ja kein technischer Grund. Ich meine, wie viel von unserer Arbeit machen wir in einem Word-Prozessor irgendwie, wo wir einfach nur was tippen? Dafür brauchen wir keinen schnelleren Computer. Aber es kann Sinn machen, finanziell trotzdem neue zu kaufen. Und wenn wir dann also wirklich ein nachhaltiges Umdenken wollen, wo es darum geht, so muss das wirklich passieren, dann brauchen wir wirklich komplett andere Entscheidungsstrukturen und Anreize. Und dafür müssen wir wahrscheinlich auf andere Leute hören, als wir jetzt hören.
Also ich könnte es vielleicht so zusammenfassen, es gibt auch problematische Gründe dafür, dass wir neue Systeme einführen. Die sind unter anderem wirtschaftliche Pfadabhängigkeit, habe ich da jetzt rausgehört, oder dass eben Leute ihre eigenen persönlichen Interessen verfolgen. Jetzt frage ich mich aber, wenn du sagst, man müsste auf andere Leute hören, wer sind denn diese Leute? An wen denkst du da?
Ganz oft würde es, glaube ich, schon reichen, auf die NutzerInnen zu hören, statt auf die EntscheiderInnen, die auf irgendwelche anderen Faktoren achten, die einfach sehr andere Bedürfnisse haben. Weil wie viele Leute kennt ihr, die fluchen, es ist schon wieder was anderes, es ist schon wieder was erneuert worden, die eigentlich lieber das Alte weiter benutzt hätten sogar.
Ja, und also wo man merkt, okay, das Alte, also ich würde gerne, dass das Alte einfach ein bisschen besser funktioniert. Ja. Also ne, ich habe so viele Dinge, die ich seit Jahren benutze, zum Beispiel Steam, so eine Software, also ein Shop für Spiele und so eine Verwaltungsdings für die Spiele, die man kauft. Und das läuft nicht gut seit Jahren. Also es könnte einfach mal besser laufen. Stattdessen kommen neue Funktionen dazu. Oder Browser, der Chrome-Browser, der viel zu viele Ressourcen frisst von Computern, könnte man auch besser machen, alles, aber wird auch zum Teil besser gemacht, aber das sind so. Also ich möchte gar nicht mehr Funktionen, ich möchte, dass das einfach besser funktioniert.
Was müsste denn besser funktionieren? Also ich kenne Steam nicht.
Ja. Ja, es könnte vielleicht einfach schneller laden, Dinge nicht autoplayen, vielleicht braucht es auch nicht irgendwie komische Sticker-Shops oder sowas.
Also da ist ein kompletter Webbrowser integriert in diese Plattform.
Ja, wofür?
Ja. Ich möchte damit nur Spiele spielen.
Ja, das ist absurd.
Und ich finde, genau das ist halt so ein Mentalitätsding, wo wir drüber reden müssen. Unsere Computer werden immer schneller und die EntwicklerInnen benutzen diese Leistung dann auch immer. Das ist prinzipiell ja gar nicht so falsch. Also wenn man sich so Videospiele anguckt, natürlich möchte ich eine größere Welt, bessere Grafik, KI-Anwendungen, die brauchen die Ressourcen einfach, wenn wir sinnvolle dafür finden. Aber ganz viele andere Apps, die könnten eben viel weniger Speicher verbrauchen, viel weniger Prozessorenergie nutzen, wenn das die Priorität wäre. Stattdessen wird dann Code geschrieben, der möglichst auf Smartphones, auf Windows und Macs gleichzeitig läuft, was dann dazu führt, dass so Chat-Software, Slack, Discord, das sind komplette Webbrowser, die da reingestopft werden, weil das weniger Aufwand zum Programmieren macht und die funktionieren dann überall. Aber auf jedem dieser Systeme, wo es dann läuft, ist es ineffizienter. Die verbrauchen mehr Arbeitsspeicher, das verbraucht mehr Strom auf jedem Rechner, an dem das am Ende läuft. Und das muss eigentlich gar nicht so sein. Also die Geschichte der DDR hat das zum Beispiel gezeigt, meint Martin Schmidt, der hat genau dazu geforscht, Technikgeschichte in der DDR. Und die hatten zwar Computer, aber die waren nicht ganz so schnell wie die im Westen. Die waren zwar irgendwie kompatibel, aber es waren so langsamere Modelle. Und das heißt, die haben bei jeder Codezeile überlegt, was ist jetzt genau nötig? Wie können wir sie so schnell wie möglich machen? Und die waren so gut, dass als die Mauer gefallen ist, wurde dann überall auf dem Markt nach diesen Leuten gesucht, weil die Computer-Software so effizient schreiben konnten. Und das war halt damals Priorität, ist es aber heute einfach nicht mehr.
Ja, die mussten das quasi aus einer Not heraus, weil sie die Möglichkeiten nicht hatten, diesen Skill erwerben, der möglicherweise nicht mehr so wichtig ist in einer Zeit, wo alles zur Verfügung zu stehen scheint. Genau. Aber auch hier würde ich sagen, gibt es Stück für Stück einen Mentalitätswandel. Also zum Beispiel dieses Recht auf Reparatur. Das hört man immer häufiger, würde ich sagen, mehr aus der Zivilgesellschaft heraus. Aber auch das hat es mittlerweile zu einem EU-Gesetz geschafft. So, jetzt reden wir aber die ganze Zeit nicht über unser Smartphone, dass wir im nächsten Repair-Café reparieren lassen wollen, sondern wir reden über öffentliche Infrastruktur. Wie sieht es denn in diesem Sektor aus? Schaut da jemand drauf?
Da schauen schon Leute drauf. Darüber habe ich mit Katharina Meyer gesprochen. Die ist die Direktorin vom Digital Infrastructure Insight Fund. Die kümmert sich dann quasi darum, so ein bisschen die Agenda ist, mehr Open-Source-Projekte einzusetzen und so. Aber sie hat sich auch schon ihr ganzes Leben damit beschäftigt, was mit der Geschichte der Technologie und was für einen Impact die haben kann. Und sie hat was Ähnliches gesagt wie Tom Persky. Es findet schon viel in Instandhaltung statt, aber
da ist es aber eher so, dass alles, was schon existiert, so ein bisschen im Verborgenen stattfindet und eben auch nicht mehr so diesen Neuigkeitswert hat, der in der Berichterstattung wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz, da eigentlich die großen Dramen der Menschheit im Verborgenen sich zwischen Codezeilen abspielen oder in alten Maschinenräumen, und dass ich persönlich gerne mehr darüber lesen und hören würde und auch glaube, da gibt es eben eine ganze Menge noch aufzuarbeiten, weil ja, dass da über Jahrzehnte eben nicht die entsprechende Aufmerksamkeit drauf lag, wie sich die Sachen weiterentwickelt haben, nachdem sie einmal auf dem Markt waren.
Und da ist schon was dran. Wie häufig hört ihr Geschichten über Sachen, die vor Jahrzehnten entschieden wurden, aber die halt vielleicht immer noch einen Impact haben. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel, wir kennen das ja im Webbrowser, da gibt man HTTP oder jetzt HTTPS ein, gibt es mir ein, das ist automatisch, und das ist ja das Doppelpunkt und dann zwei Schrägstriche. Und wusstet ihr, dass es technisch gar keinen Grund für diese zwei Schrägstriche gibt und der Erfinder irgendwann mal gesagt hat, so, eigentlich ist das insane, was wir da an Daten einfach nur hin und her geschickt haben, weil ich damals gedacht habe, ja, das ist doch eine ganz gute Idee. Und genau sowas ist doch irgendwie ein schönes Beispiel, wo man gerne mehr drüber hören würde. Und es gibt ganz viele Geschichten, die irgendwie nicht erzählt werden. Stattdessen werden Witze darüber gemacht, dass im Kanzleramt noch Rohrpost verschickt wird, statt irgendwie eine Reportage über Firmen zu machen, die so alte Systeme instand halten. Dabei wissen wir alle, die Ressourcen auf unserem Planeten, die sind endlich und wir müssen damit vorsichtig umgehen. Und vielleicht können wir in Zukunft zweimal darüber nachdenken, ob ein System wirklich ausgetauscht werden muss. Und ich denke halt auch, wenn man sich da bei der Software darauf achten würde, könnte man die auch länger mit Sicherheitsupdates, Betriebssystem-Updates versorgen und die länger am Laufen halten. Und da müssen wir uns vielleicht auch als Fachpresse so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass wir mehr solche Geschichten erzählen, statt immer nur auf das schöne Neue zu gucken, was auch total interessant ist, aber halt nicht nur.
Ja, ich dachte irgendwie auch die ganze Zeit so, okay, na, wir lieben es, über neue Gadgets, neue Software, neue Apps zu berichten und zu reden, weil das neu und shiny ist. Aber es gibt ja so viele Menschen, die quasi im Hintergrund so diese alten Systeme am Laufen halten, wo es dann irgendwie am Ende irgendwie, weiß ich nicht, so 10 Menschen weltweit gibt, die irgend so ein uraltes, aber wichtiges System am Laufen halten. Und dann, da müssen wir doch drüber reden. Die brauchen Nachwuchs, die brauchen Hilfe, so, das kann man doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass die einfach nur diese Sachen machen.
Ja, und Dennis, du am Anfang unseres Gesprächs hast du uns ja nochmal mit dem Begriff des Information Void bekannt gemacht, das fällt mir jetzt gerade schon wieder ein, ne? Also diese Frage, müssen wir vielleicht so als TechnologiejournalistInnen diese Lücke, die wir da offenbar kreiert haben, ohne dass wir sie gesehen haben, ein bisschen besser füllen, sodass quasi nicht andere kommen und sie quasi mit ihren so Hype-Cycle-Stories füllen.
Ja, ich will mehr über den Floppy Disk Mann hören.
Soll ich dir seine Telefonnummer geben? Ist doch wirklich ein sehr interessantes Gespräch.
Damit sind wir am Ende dieser Breitbandausgabe. Vielen Dank an euch beide, meine Kollegen aus der Breitbandredaktion, Dennis Kogel und Hagen Terschüren.
Gerne.
Dankeschön auch an Vera Linz. In ihrer Hand lag die Redaktion dieser Folge und an Gunda Herke für die Technik. Ich bin Jenny Gensmer und damit schließen wir diese Runde heute. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.